Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
Sie war ARD-Fernsehkorrespondentin in Warschau und in New York. Sie lebt und arbeitet seit 10 Jahren in London. Und wir freuen uns, dass sie heute Vormittag unser Gast ist in SWR 1. Leute, guten Morgen und herzlich willkommen, Annette Dittert.
Guten Morgen. Ich freue mich, dass ich hier bin.
Wie geht's Ihnen?
Gut. Ich habe ausgeschlafen habe in einem Bett geschlafen, das nicht geschaukelt hat. Das war auch mal schön. Und ja, ich freue mich jetzt auf Sie. Und
damit, diese 2 Stunden. Damit sind wir bei Emilia.
Ja.
Weil wegen dem Schaukeln, ja. Das ist Ihr Hausboot, ja. Nicht auf der Themse in London,
nein,
sondern wo?
Auf dem Regent's Canal in Little Venice. Das ist mitten in London in der Nähe von dem Paddington-Bahnhof. Ja. Und das ist anders als die Themse kein reißender Fluss, der 8 Meter rauf und runter geht jeden Tag. Die Themse hat einen ungeheuren Tidenhub. Mein kleiner Kanal ist gentle and mellow, wie man auf Englisch sagt. Ganz friedlich und es schaukelt
und
auch nur ein ganz kleines
bisschen. Wie viele
bisschen.
Zentimeter am Tag geht der rauf und runter?
Der Kanal gar nicht. Der ist total friedlich. Okay. Das ist mehr wie ein, da dümpelt man mehr wie auf einem Teich entlang.
Bedeutet der Umstand, dass Sie auf einem Hausboot leben, dass Sie verarmt sind?
Nein, beziehungsweise aus Londoner Perspektive vielleicht. Das hatte sicher auch mit Geld zu tun. Als ich 2015 meinen Turn als ARD-Korrespondentin in London beendet habe, habe ich mir halt überlegt, wie kann ich es hinkriegen, dass ich in dieser Stadt, die so teuer ist wie kaum eine andere auf der Welt, weiter leben kann. Und da war eben ein Hausboot die weitaus günstigste Alternative, in Central London, also in der Mitte der Stadt, wohnen zu bleiben.
Wie hoch war die Miete, die Sie bis dato bezahlen mussten?
Die Mieten sind im Schnitt für eine kleine Zwei-Zimmer-Wohnung zahlt man ca. 2000 Pfund.
Ja, und Ihre also Wohnung lag noch ein bisschen drüber?
Nicht viel, aber die war halt auch klein und ich hätte sie jetzt nicht mehr weiter leisten können privat. Also als Korrespondentin kriegt man ja eine gewisse Subvention, wenn man in so teuren Städten der Welt arbeiten muss. Und das ist auf Dauer natürlich, wäre das jetzt nicht haltbar gewesen für mich privat. Und und das war eine wunderbare Lösung.
Okay, und die Hausbootgeschichte war Ihre Idee oder hat Sie da jemand draufgebracht?
Ja, das kam so, dass ich ganz am Anfang meiner Zeit einen Film über diese Kanalboote gemacht habe, die ja ganz besonders sind, ganz besonders quirky und englisch. Das sind lange, schmale Zigarren, das sind keine Hausboote wie in Amsterdam. Das sind ja große Barges, die fast wie Häuser aussehen, wenn man sich die von innen anguckt. Die englischen Kanalboote sind sogenannte Narrow- oder Longboats. Das sind Boote, die maximal 2 Zehen breit sind.
Aha.
Aber dafür ganz lang. Und das hängt damit zusammen, dass die Engländer ihre Kanäle nie weiter ausgebaut haben, weil die Eisenbahn dann kam und viel günstiger und teurer war. Und deswegen sind die Kanäle im Norden Englands immer noch teilweise nur knapp 3 Meter breit und die Boote so schmal. Und darüber hatte ich einen Film gemacht und diesen Film, bei diesem Film, der endete in London, das war eine Reise quer durch England, und da habe ich mich einfach in diese Boote verliebt und mir ein ganz altes Wrack gekauft, vor mittlerweile über 8 Jahren, Emily, und damit nahm dieses Abenteuer seinen Lauf.
Inzwischen haben Sie ein besseres Exemplar, das auch dicht ist?
Ich habe mir irgendwann sehr viel Zeit mit Emily verbracht, die immer kurz vorm Absaufen war, habe diverse Handpumpen verschlissen, um dieses Absinken zu vermeiden. Es war a lot of muddling through, wie der Engländer sagt. Ich habe mich durchgewurstelt und dabei auch gleich diese englische Mentalität kennengelernt. Aber irgendwann ist dann doch meine deutsche Kultur in mir durchgebrochen und ich hatte genug davon und wollte ein trockenes Boot, ein gut isoliertes Boot. Und dann habe ich Emilia gebaut mit Fußbodenheizung und Double Glazed Windows. Und jetzt nennt man es auch bisweilen the German Palace.
Okay.
Aber es ist trocken, dicht und wunderbar.
Darf ich Sie fragen, was der deutsche Palast gekostet hat?
Das ist schwer zu sagen, weil ich da auch lange dran rumgebastelt habe hinterher. Aber das ist gar nicht so teuer. Also ich weiß
Größenordnung?
Nicht, so 60.000 Euro oder sowas. London calling to the faraway towns. Now war is declared and battle come down. London calling to the underworld. Come out of the cupboard.
Aus den 80er Jahren, The Clash und London Calling, dass wir diesen Titel gespielt haben. Annette Dittert hat 2 Gründe. Zum einen guter Titel. Zum anderen, es ist im Übrigen auch der Titel des Buchs, das Sie aktuell veröffentlicht haben und dem Sie, welch Wunder, den Titel gegeben haben, London Calling. Ist aber, glaube ich, auch der Titel eines Blogs, den Sie früher mal gemacht haben.
Genau, so kam das auch. Ich habe mal einen Blog gemacht in der Zeit, als ich noch Korrespondentin war in London offiziell. Der hieß London Calling. Das war ein Videoblog, der lief jede Woche, jede zweite Woche später auf der tagesschau.de Website. Und der war unheimlich erfolgreich. Das war eigentlich nur so ein Sommerspaß, weil wir im Sommer mal, 2016 war das, glaube ich, als wir damit angefangen haben, nicht so viel zu tun hatten. Und dann habe ich Geschichten verkauft, versucht zu verkaufen, und wie das manchmal so ist. Die Tagesschau sagte, nee, wir haben so viele andere Sachen. Dann dachte ich, okay, dann mache ich es halt als Videoblog. Und dann haben wir das einfach so aus Spaß erfunden. Und das wurde ungeheuer erfolgreich und hat bis heute Fans. Okay. Es ist auch teilweise noch sichtbar auf einer Website, die ich selber habe. Und daher habe ich dann eben einfach gedacht, dann behalte ich den Titel.
Ihr Status ist gerade folgender. Sie sind ARD-Korrespondent, Sie sind Kollegin des NDR, des Norddeutschen Rundfunks in Hamburg, das ist Ihr Heimatsender, leben in London, sind aber nicht die etablierte Fernsehkorrespondentin, das ist Hanni Hüsch. Genau. Sie machen von London aus was?
Ich mache jetzt als Autorin, arbeite ich für die ARD und den NDR und mache alle möglichen Themen, längere Filme. Aha. Darauf haben wir uns verständigt, weil ich einfach 16 Jahre lang im Ausland war und nonstop umgezogen bin. Und irgendwann hat man davon auch einmal ein bisschen genug. Und ich hatte das dringende Gefühl, ich brauche mal einen Boxenstopp, ich muss auch mal wieder Deutschland kennenlernen. 16 Jahre sind eine lange Zeit. Und jetzt lebe ich eben in London und aber auch in Hamburg. Ich habe in Hamburg eine kleine Wohnung und wenn ich Filme schneide, bin ich dort. Unter der Woche bin ich dort. Aber meine gefühlte Heimat oder mein gefühltes Zuhause ist immer noch London.
Hatten Sie auch die Nase voll von diesem unfassbar schnell getakteten Nachrichtengeschäft?
Naja, die Nase voll ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt. Das ist ja auch unser Job. Aber das hat zumindest den Job des Auslandskorrespondenten unheimlich verändert. Als ich angefangen habe, das klingt immer so wie damals in den Ardennen, aber damals vor 16 Jahren war das noch so, dass man für ein Tagesthemenstück die Zeit hatte, richtig lange zu recherchieren und auch mal 2 Tage ins Land zu fahren und wirklich in Ruhe vor Ort auch nochmal zu gucken und sich zu orientieren. Das war damals Polen. Okay. Das war meine erste Station. Dann später bin ich querbeet durch Indien und China gefahren für lange Filme und war dann in New York. Und das hat sich sehr verändert. Also jetzt ist es mittlerweile so, dass, dass man eigentlich wirklich mehr oder weniger im Studio fast festgekettet ist, weil man ständig neue News hat, die man erzählen muss.
Ist es auch ein Problem, dass jeder Nachrichtenredakteur zu Hause, in welcher ARD-Anstalt auch immer, auf demselben Kenntnisstand ist wie Sie, durch die Agenturen, durch das Internet?
Teilweise ja, natürlich. Dadurch ist alles viel schneller geworden. Aber genau deshalb sind die Korrespondenten, finde ich, noch wichtiger geworden, weil es eben umso wichtiger ist, auch das einordnen zu können, was man da so schnell sieht und was so schnell aufploppt zu Hause bei den Nachrichtenredakteuren. Ja. Also, dass man einfach wirklich in der Lage ist, dem Korrespondenten zu sagen, sortier mir das mal ein und nicht einfach nur vermelde es. Und deswegen ist das eigentlich in diesen Zeiten ein noch wichtigerer Job geworden.
Ja, da gibt es ja auch viele Dinge, die man einordnen kann, einordnen muss. Das Wichtigste, Dramatischste nach wie vor, Brexit.
Ja, das ist einfach eine hochkomplexe Geschichte, weil es so viele Gründe gab, warum die Briten dafür gestimmt haben. Und die allerwenigsten hatten mit Europa zu tun.
Amy Winehouse, Back to Black. Annette Dittert, wie oft haben Sie Amy Winehouse gesehen?
Ich habe sie noch 2-mal gesehen, bevor sie starb. Und das waren mit die eindrücklichsten und wunderbarsten Konzerte, die ich jemals gesehen habe.
Warum? Also,
weil diese Frau eine Stimme hatte. Ich halte die nach wie vor für das größte Soul-Talent dieses Jahrhunderts oder des letzten Jahrhunderts. Die war einfach unglaublich. Also da stand diese kleine Person auf der Bühne, vom Alkohol schon zerstört. Man konnte das sehen. Sie kam auch eine Stunde zu spät und konnte kaum stehen. Und dann nahm sie das Mikrofon und da kam diese Stimme. Man wusste gar nicht, woher die kam, die einem so unter die Haut ging. Und sie ist einfach großartig. Und das ist auch eine echte, fürchterliche Tragödie, dass sie dann so früh gestorben ist.
Eine andere, wenn auch nicht persönlich so festzumachende Tragödie ist für manche auch der Brexit, über den wir sprechen wollten. Können Sie sich noch an Ihre allererste Reaktion erinnern, als klar war, die Briten haben tatsächlich mehrheitlich für den Brexit gestimmt?
Ja, also es war so, dass ich in der Nacht, also an dem Tag selber, aus Schottland berichtet habe für die ARD. Da habe ich das Studio verstärkt, obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon nicht mehr Korrespondentin war. Und wenn man so live berichtet, dann ist man wie auf so einem Autopiloten. Ich habe das zwar begriffen und ich habe auch meine Assistentin, die mit mir da war, ist Polin und die hat das gleich viel stärker verstanden, was das bedeutet. Ich war noch irgendwie, gar nicht so mehr, bei mir war das noch gar nicht eingesunken. Und dann bin ich am nächsten Morgen von Edinburgh zurück nach Hause nach London gefahren im Zug. Und ich steige ein in das Abteil, das war voll mit jungen Leuten, die auch teilweise, man spürte die Anspannung, alle miteinander redeten, was das jetzt bedeutet. Und dann ging irgendwann mein Telefon und ich nahm ab, es war die Tagesschau und ich sprach auf Deutsch. Und in dem Moment verstummte das ganze Abteil. Aha. Und alle sahen mich an. Und mir war völlig klar, das liegt daran, dass ich Deutsch gesprochen habe, dass ich Europäerin bin und dass dass das irgendwie anders ist. Und das Mädchen, was mir gegenüber saß, die brach plötzlich in Tränen aus und fing furchtbar an zu heulen. Und ich verstand überhaupt erst gar nicht, was los war. Und dann sagte sie, I'm so sorry, das tut mir so leid, dass ihr jetzt gehen wollt, müsst. Das haben wir nicht gewollt, dass ihr nicht mehr dazugehört. Und da war mir klar, jetzt ist was anderes
geworden. Das heißt, dieser Brexit für viele oder in der Beobachtung vieler ist ein einziges Missverständnis?
Nein, es ist kein Missverständnis. Es hat nur sehr viele Motive gehabt, die alle wenig mit Europa zu tun haben. Und für uns Europäer, die wir da noch leben, hat es eben zur Folge gehabt, dass man sich nicht mehr so fühlt wie vorher. Mhm. Ich fühle mich nicht mehr so fraglos dazugehörig. Es ist nicht mehr Heimat. Es ist vielleicht noch ein Zuhause London. Aber es ist ständig wird einem der Spiegel vorgehalten, dass man nicht dazugehört, dass man Europäer ist. Man weiß nicht genau, wie das zukünftig weitergeht, ob man einen besonderen Pass braucht oder einen Personalausweis. Registriert werden muss. Es ist ein vollkommen anderes Lebensgefühl für die Europäer geworden. Und ich glaube, dass viele Briten das so nicht gewollt und nicht gemeint haben, selbst die, die dafür gestimmt haben.
Das nehmen Sie in Ihrem ganz persönlichen Umfeld auch so wahr, dass Leute anders, reservierter auf Sie reagieren als früher?
Also in London ist es so, dass die meisten meiner Freunde nicht dafür gestimmt haben. London war mehrheitlich ganz strikt dagegen. Aber selbst da spürt man das, weil in dem Moment, wo man bei einem Dinner abends mit Engländern sitzt oder Londonern, es ist immer ein Thema und die entschuldigen sich dann. Die sagen, es tut uns so wahnsinnig leid, es ist uns peinlich, das haben wir doch so nicht gewollt, wir sowieso nicht. Und es entsteht eine irgendwie verkrampfte Atmosphäre. Es ist einfach, dieses fraglose Miteinander ist nicht mehr möglich.
Bedeutet das in Ihrem konkreten Fall, dass Sie perspektivisch auch gar nicht wissen, was sich für Ihr ganz persönliches, alltägliches Leben ändern wird dem Brexit?
Also das bedeutet es für mich, das bedeutet es aber noch viel, viel stärker für die Europäer, die in Großbritannien leben und arbeiten. Ich bin ja nach wie vor bei der ARD angestellt, insofern habe ich es gut. Ich kriege mein Geld aus Deutschland, ich kann im Zweifelsfall ganz einfach wieder hierher ziehen. Es gibt aber ganz viele Europäer, die dort mit ihren Familien sind, die Kinder in der Schule haben und die überhaupt nicht wissen, wie es weitergeht. Und ich kenne eben auch sehr, sehr viele Europäer, Franzosen, Deutsche, Italiener, die jetzt schon ihre Sachen packen oder schon gepackt haben und zurückgehen auf den Kontinent.
Es gibt seit gestern auf dem Markt die sogenannten Paradise Papers, also wo die Reichen dieser Welt ihre Kohle parken. Mhm. Fangen wir mit der englischen Königin an.
Ja, also das war, glaube ich, für die Briten vor allem die größte Überraschung, dass eben auch die Queen, beziehungsweise nicht die Queen persönlich, sondern das Duchy of Cornwall, Prinz Charles' Unternehmen, da mit investiert hat. Ansonsten hat mich das und hat das auch, glaube ich, die meisten Briten nicht besonders überrascht, was da ans Tageslicht kam, weil vieles davon weiß man eigentlich, es ist gerade in Großbritannien, es gibt diese ganzen Steuerparadiese schon lange, die Guernsey-Inseln, die Kanalinseln, die Isle of Man, wo eben diese, wie man jetzt weiß, Privatjets alle steuerfrei hin und her gefahren werden. Das sind eigentlich keine Dinge, die völlig jetzt überraschend kamen für die meisten Briten.
Lewis Hamilton, Privatflugzeug. Ja. Irgendwie verschiedene Firmen, die da dazwischen geschaltet werden und irgendwann blickt keiner mehr durch und weil keiner mehr durchblickt.
Aber das Schlimme daran ist ja, das ist alles im Wesentlichen legal. Es geht ja jetzt wirklich darum, dass die Politik Wege findet, dass diese Schlupflöcher oder diese legalen Möglichkeiten zu stoppen und zu stoppen.
Ja. Apropos Politik, was wird eigentlich aus dem Finanzplatz England, wenn der Brexit kommt?
Das ist eine sehr gute Frage. So richtig weiß das keiner. Das Problem ist ja im Moment, dass die britische Regierung selber nicht wirklich weiß, wie sie diesen Brexit bewerkstelligen soll. Die sind ja im Wesentlichen mit internen Machtspielen und Machtkämpfen so beschäftigt, dass sie sich kaum darum kümmern können, wie sie eigentlich austreten wollen. Da geht es innerhalb des Kabinetts, gehen die Hard-Brexiters, kämpfen gegen die Gemäßigteren. Theresa May steht in der Mitte, weiß eigentlich überhaupt nicht, wo ihr der Kopf steht. Das alles sieht im Moment danach aus, dass sie rauscrashen werden, dass das ein ganz böses Ende nehmen wird für die Briten. Und wenn es einen Brexit ohne Deal gibt, dann werden natürlich nicht nur die Unternehmen, die mit dem Eurohandel ab, sondern vor allem eben die Abteilungen der Banken in der City, die werden dann eben das Weite suchen beziehungsweise Teile auslagern. Und das wird im Moment bereits vorbereitet. Die Notfallpläne kann man nicht mehr lange als Pläne in der Schublade lassen. Die Banken und die Wirtschaft sagen immer wieder, die Wirtschaftsbosse, wir müssen jetzt Klarheit haben bis Ende des Jahres, sonst müssen wir umsiedeln, weil sonst ist alles zu spät, denn die Uhr läuft ja. März 19 ist der Artikel 50, ist diese Zwei-Jahres-Frist vorbei. Und bis dahin muss irgendwie geklärt sein, was passiert. Sonst crashen die ohne Deal aus der EU. Und das wird fürchterlich.
Wie finden die Briten eigentlich die Performance ihrer Premierministerin?
Das ist ganz schwer zu sagen, weil viele Briten in dieser seltsamen Schockstarre befangen sind, dass sie sagen, ja, jetzt haben wir so abgestimmt, jetzt müssen wir irgendwie da durch. Let's get on with it. Obwohl immer mehr Briten dämmert, dass das Ganze auf eine Katastrophe zuläuft wirtschaftlich für Großbritannien. Es wird auch schlimm für die EU, aber es wird natürlich wesentlich schlimmer für die Briten. Es ist ja jetzt schon so, dass man es merkt. Ich meine, das Pfund ist gefallen, die Preise in den Supermärkten sind jetzt schon 20% höher. Europäische Waren sind teilweise schon verschwunden aus meinem Supermarkt. Es gibt kein Vollkornbrot mehr, es gibt kein Peroni mehr bei Tescos. Das merkt man ja jetzt schon. Aber die meisten Briten sind nach wie vor, es waren auch bei den letzten Umfragen, war auch die Mehrheit so, ja, jetzt ist es so, let's get on with it. Und das Allerschlimmste, es gibt keine Opposition zu dieser Tory-Partei, die in Auflösung begriffen ist, da die Labour-Partei und Jeremy Corbyn, der Anführer der Labour-Partei, mehr oder weniger sagt, ja, nee, wir werden das durchziehen. Es wird kein zweites Referendum geben. Das hat er auch gestern, glaube ich, noch einmal wiederholt. Das heißt, irgendwo sieht da keiner einen Weg da raus. Und ich sehe im Moment leider auch nicht.
Sie haben gesagt, Frau Dittert, Sie können kein Vollkornbrot mehr kaufen. Jetzt hat uns eine Hörerin oder ein Hörer gemailt, dass es bei Aldi in Großbritannien noch nach wie vor Vollkornbrot gibt.
Ja, Vollkornroggenbrot. Ich werde da nachgucken. Das ist leider nicht in der Nähe von meinem Bötchen. Aldi gibt es noch nicht so oft wie in den kleineren Städten. Aber ich werde es versuchen zu finden. Danke für den Hinweis.
Warum ist der britische Verteidigungsminister zurückgetreten?
Offiziell, weil er einer Journalistin vor 15 oder 11 Jahren ans Knie gefasst hat. Das ist natürlich nicht der Grund. In den letzten Tagen ist rausgekommen, dass es eben sehr viel mehr an sexuellen Belästigungen gegeben hat, die auf sein Konto gegangen sind. Es war einfach, ja, a can of worms, sagt man auf Englisch, eine wie sagt man das, die Büchse der Pandora ist geöffnet sozusagen. Es hat sich jetzt doch, also in den letzten Tagen sind sehr viel mehr Fälle, ähnliche Fälle bekannt geworden von ihm, aber auch von anderen Politikern. Und das ist ein Thema, das jetzt ähnlich wie in den USA mit Harvey Weinstein groß diskutiert wird in Großbritannien. Und das aber eben natürlich auch die Regierung von ihrem eigentlichen Thema, nämlich dem Brexit und die Verhandlungen vorzubereiten, unglückseligerweise jetzt in einem wirklich wichtigen Moment unnötig ablenkt, wie ich finde. Und als Frau darf ich das, glaube ich, sagen.
Was ist denn, Frau Dittert, mit dieser ominösen Times-Liste, auf der die Namen 40 hochkarätiger Abgeordneter und Politiker stehen sollen?
Das weiß man alles im Moment noch nicht so genau. Man muss aber auch davon ausgehen, dass das natürlich auch alles benutzt wird. Das ist Munition auch für diesen Bürgerkrieg innerhalb, diese Schlammschlacht innerhalb der Tory-Partei, jetzt eben rund um die Brexit-Verhandlungen. Da wird vieles vermischt. Da geht es auch teilweise gar nicht wirklich darum, jetzt innerhalb der Partei das Thema sexuelle Belästigung zu diskutieren, sondern es geht eben auch darum, den unliebsamen Gegner innerhalb des Kabinetts oder innerhalb der Partei abzuschießen. Da geht einiges durcheinander, wie überhaupt im Moment in Westminster.
Von außen betrachtet, oder so argumentieren jedenfalls manche, dass sie sagen, England ist doch eigentlich eher ein verklemmtes und prüdes Land. Jetzt diese sexuellen Übergriffe, wie passt das zusammen?
Das passt wunderbar zusammen, weil das natürlich immer zusammengeht. Je prüder, je puritanischer ein Land ist, je stärker das tabuisiert wird, das Thema Sex, je mehr lauert es hinter jeder Ecke. Und das ist in Großbritannien, vor allem in England, muss man sagen, eben genau das. Es gibt keine Saunen in England, weil die zu verklemmt sind. Aber wenn man dann eben mal in eine geht oder es doch eine gibt, dann hat man da die letzte, die ich aufgesucht habe, da war eine Überwachungskamera in der Sauna nach dem Motto, wenn man sich aussieht, dann muss man automatisch Sex haben. Also muss das überwacht und beobachtet werden. Das war mein letzter Ausflug in diese Welt in Großbritannien. Also das ist, das hängt unmittelbar miteinander zusammen. Je verklemmter und puritanischer ein Land ist, je stärker spielt das Thema Sex eine Rolle.
Sie haben doch auch mal einen Dreh gehabt mit englischen Nudisten. Was haben Ihnen erzählt?
Ja, es war kein Dreh. Ich habe für das Buch, was ich geschrieben habe, London Calling, was jetzt rausgekommen ist, habe ich einmal mich mit englischen Nudisten getroffen. Das ist eine echte Diaspora, weil das natürlich vor diesem Hintergrund eine Truppe ist, die es besonders schwer hat. Und es gibt in ganz London nur ein einziges Event, wo man das leben kann. Das ist Sonntagvormittags von 10 bis 12 in einem Schwimmbad, das sonst ein Fitnessstudio ist. Ja, und die haben mir natürlich auch erzählt, wie schwer sie es haben, weil es diesen unbefangenen Umgang mit dem eigenen Körper eben gar nicht gibt.
Wir haben erfahren, wie unfassbar reich das britische Königshaus ist. Haben Sie mit Königin und Prinz und diesem ganzen Hofstaat beruflich gesehen viel zu tun?
Ich habe früher natürlich immer wieder auch berichtet über die Royals, aber man kommt denen ja nicht wirklich nahe. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Jeder, der behauptet, er hätte da Zugang, der erzählt die Unwahrheit und die ehrlich damit umgehen, das sind eigentlich die guten Royal-Journalisten. Mhm. Aber das war ich natürlich nie. Ich bin allerdings jetzt für dieses Buch, was ich gerade geschrieben habe, mitgefahren mit Prinz Charles eine Woche lang. Aha. Im Lake District oben an der schottischen Grenze und habe den einfach mir mal eine Woche aus der Nähe angeguckt. Das kann man gar nicht, wenn man als Korrespondentin in London ist, weil die Zeit hat man gar nicht.
Wie
und das
hat er
war
auf Sie gewirkt?
Interessant. Der ist völlig unspektakulär im Grunde. Also das ist keiner, der die Massen begeistert. Das ist ein sehr ernsthafter, sehr nachdenklicher Mann, der immer noch relativ unpopulär ist in Großbritannien. Eigentlich zu Unrecht, aber Dinge wie zum Beispiel sein Engagement für die Umwelt, das ist etwas, wofür er hier viel populärer wäre. Das macht ihn unbeliebt in Großbritannien, weil ökologisches Engagement gilt immer noch als ein exzentrisches Hobby der Upper Class. Und so wird er ein bisschen gesehen als ein Spinner, ein grüner Spinner, den man sich eigentlich als König so gar nicht vorstellen kann.
Fanden Sie ihn sympathisch?
Ja, also ich fand ihn ganz, ich fand diese Nachdenklichkeit und Ernsthaftigkeit sympathisch. Er hört wirklich zu den Leuten, er kümmert sich auch wirklich um kleine Geschichten. Ich habe einen Milchbauern gesprochen, nachdem er weg war, der mir erzählte, dass er ihm empfohlen hatte vor Jahren, dass er eben nicht mehr an Tesco, also an die großen Supermarktketten verkaufen soll, die diese kleinen Bauern so ausbeuten. Die Milchpreise sind dramatisch niedrig in Großbritannien, sondern dass er sich mit einer Kooperative zusammentun soll und dass die dann direkt verkaufen sollen an die Verbraucher. Und da ist er dann tatsächlich auf den Hof mit seinem Pressesprecher zu diesen Bauern gekommen, hat ihm das genau erklärt, was er machen soll und ist dann auf dieser Reise, die ich mit ihm gemacht habe, da wieder vorbeigefahren und hat ihn gefragt, wie es läuft. Und der war sehr gerührt und mich hat das doch beeindruckt, dass er da so nachhaltig und so hartnäckig versucht, wirklich die Ziele, die er für wichtig hält, umzusetzen.
War Camilla auch dabei?
Nee, bei diesem Trip nicht, aber die tauchen auch immer wieder und gerne zusammen auf.
Hat die es in England deshalb schwer, weil der Schatten von Diana immer noch groß und lang ist?
Ja, das wird allmählich ein bisschen weniger. Der Schatten verblasst. Jetzt hatte sie noch, gab es noch einmal den ich glaube, das war der 20. Todestag. Aber das verblasst allmählich. Doch, es ist aber dennoch so, dass tatsächlich auch da oben auf dieser Reise das immer wieder noch ein Thema ist. Also Camilla wird, glaube ich, ewig in diesem Schatten stehen. Das wird immer ein Thema bleiben. Auch dadurch, dass William natürlich immer wieder auf seine Mutter hinweist und ja, und Kate auch diesen Ring immer trägt. Also das ist weiterhin da als Thema, aber es wird immer schwächer. Und ich denke, wenn dann Charles einmal König wird, dann wird er auch Camilla an seiner Seite mit auf den Thron nehmen und das wird dann auch funktionieren.
Wird er denn König?
Das ist die große Frage. Ich sage mal, wenn er nicht vor seiner Mutter stirbt, sagen wir mal so, dann wird er natürlich König. Denn die Idee, die immer wieder auch gerne hier in den Boulevard-Tabloids in der Presse erwähnt wird, dass möglicherweise er übersprungen wird und gleich William drankommt, das ist Unsinn. Das wird nie passieren. Aber die Frage ist natürlich, wer lebt länger am Ende? Mutter oder er?
Ich meine, die Königin mag sich bester und robuster Gesundheit erfreuen, aber sie ist jenseits der 90.
Naja, ihre Mutter ist 101, glaube ich, geworden.
Ach so.
Und Charles ist jetzt auch schon, ich glaube, Ende 60. Also mal sehen. Aber es wird auf jeden Fall eine sehr kurze Regentschaft, wenn er denn noch drankommt.
Annette Dittert, durchaus international unterwegs, jetzt Dreharbeiten in Polen.
Mhm. Ich bin im Moment dabei, einen Film zu drehen für die ARD, für den WDR und den NDR über die politische Situation in Polen im Moment. Ich war auch in Warschau ja mal drei oder fast vier Jahre Korrespondentin, spreche noch Polnisch, was mir sehr hilft. Und das ist ein Film, wo ich einfach nach 13 Jahren zurückkehre und versuche zu verstehen, was seitdem passiert ist. Denn ich bin gegangen 2004. Und mein letztes Stück war, wie sich die Polen auf dem Schlossplatz in Warschau an den Armen lagen und feierten, dass sie der EU beigetreten sind. Und das ist ja erst 13 Jahre her.
Also wir hatten in der letzten Woche eine Sendung mit Emilia Smechowski, eine junge deutsch-polnische Journalistin, die auch immer wieder aus Polen berichtet und erzählt hat, Polen sei Ihrer Einschätzung nach inzwischen ein zutiefst gespaltenes Land. Ist das auch Ihr Eindruck?
Es ist ein zutiefst gespaltenes Land, was die Bevölkerung angeht. Es ist aber, was die Regierung betrifft, im Moment auf dem Weg raus aus der Demokratie und hin zu einer Diktatur. Und das beunruhigt natürlich vor allem die Polen, die in den Städten leben, die sich eher als Europäer sehen und diesen Weg eben nicht mitgehen wollen. Und da spürt man immer wieder, auch bei den großen Demonstrationen jetzt im Sommer und im Herbst, wie sehr der Widerstand, wie stark die Opposition da ist. Aber das ist eben auch nur ein kleinerer Teil der Bevölkerung. Die meisten gehen diesen Weg mit von Kaczynski und das ist sehr beunruhigend, auch für die EU.
Aber wenn Sie sagen, Polen ist auf dem Weg in eine Diktatur, an welchen Beispielen können Sie das festmachen?
Naja, ich meine, das deutlichste Beispiel, das schärfste Beispiel ist die Justizreform, die im Moment läuft. Die Kaczynski, die PiS-Regierung, diese populistische, national, wie auch immer man sie nennen will, national-romantische, konservative, ja, sind eigentlich rechte Populisten. Das ist, glaube ich, der zutreffendste Begriff. Die sind dabei, die Gerichte und das ganze Justizsystem dem Justizministerium, also der Politik zu unterstellen. Und das ist das Ende der Gewaltenteilung und damit auch das Ende der Demokratie, so wie sie in Europa verstanden wird. Und das kann sich Brüssel eigentlich nicht bieten lassen. Die wissen aber nicht, wie sie damit umgehen sollen, weil sie letztlich keine Mittel und Wege in der Hand haben, die Polen da oder die polnische Regierung sozusagen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Und das wissen die Polen. Und deswegen machen die eigentlich, was sie wollen im Moment. Und das ist gefährlich für die EU und für Brüssel, weil das letztlich die EU von innen zerstört. Das ist fast gefährlicher als der Brexit.
Welche Erklärung gibt es eigentlich für diese Europafeindlichkeit in Polen, vor dem Hintergrund auch, dass Polen wie kein anderes Land von den Geldern, von den Milliarden der EU profitiert hat?
Es gibt eigentlich in der Bevölkerung diese Europafeindlichkeit noch nicht, muss man sagen. Da sind nach wie vor, wenn man Umfragen glaubt, 80% der Polen dafür, in der EU zu bleiben, weil sie genau das sehen und wissen. Aber die PiS, die eben eine nationalistische, rechte, populistische Partei ist, die benutzt Europa und auch Berlin. Die Deutschfeindlichkeit geht ja einher damit. Also die benutzt das in ihrer Propaganda, um einen äußeren Feind wieder an die Wand zu malen. Und das Erschreckende für mich war zu sehen, wie schnell dieses antideutsche Ressentiment wieder aus der Kiste geholt worden ist, an dem so viele Politiker, so viele NGOs so lange gearbeitet haben, dass das verschwindet. Und als ich damals ging, war das verschwunden. Da gab es eine große Euphorie, eine Aufbruchstimmung. Endlich sind wir Teil Europas. Und das ist tatsächlich dabei, vollkommen begraben zu werden von dieser Regierung. Und das ist beängstigend.
London Calling, das ist nicht nur der bekannte Titel der Punkband The Clash, wobei Annette Dieter, ich gar nicht weiß, ob es die noch gibt, wissen Sie es?
Ich glaube nicht, nee. Also ich bin aber auch gar nicht so firm da drin, muss ich sagen.
Gut, also ansonsten der Titel des Buchs, das Sie veröffentlicht haben über England. Das Ganze ist ein Stück weit auch eine Liebeserklärung, weil Sie dieses Land Großbritannien, weil Sie diese Stadt London so großartig finden. Warum eigentlich?
Ach, das ist schwer zu sagen. Das ist einfach, ich kam da an und wusste, das war einfach Liebe auf den ersten Blick. Ich kam aus New York, wo kein Stein auf dem anderen steht länger als einen Monat, und kam in dieses London und hatte das Gefühl, wow, das ist so eine freundliche Stadt, die sich nicht verändert, die den Fremden, die dort ankommen, gelassen zusieht, alle aufnimmt. Das hat sich auch nicht wirklich geändert, trotz Brexit, obwohl das natürlich das Lebensgefühl sehr geändert hat. Es ist einfach eine Stadt, wo Raum ist für Quirkiness, wo es trotz dieses unfassbaren, grellen Reichtums auch immer noch Menschen gibt, die sich dazwischen irgendwie ansiedeln und ganz lustige Sachen machen. Das ist anders als in Paris oder New York, und das hat mich unheimlich fasziniert,
so,
und es tut es immer noch.
So wie Sie beispielsweise mit Ihrem Hausboot, auf dem Sie leben.
Zum Beispiel.
Eine Hörerin hat uns gemailt und gefragt, ob Sie eigentlich Rollläden und Vorhänge haben.
Nee, das gibt's da nicht.
Nicht? Das heißt, da kann jeder auch ins Schlafzimmer reingucken?
Nicht wirklich. Also das ist das Stückchen, wo ich bin, das ist so ein bisschen die Schlossallee unter den Kanalstrecken in London. Aha. Das ist mitten in Central London, in Little Venice, und da sind Tore und das ist abgeschlossen. Also da kann keiner, also kann nicht einfach jeder dran vorbeilaufen.
Ach so.
Insofern ist das etwas intimer.
Beantwortet auch die nächste Frage, ob Sie Angst vor Einbrechern haben, wenn Sie jetzt beispielsweise in Deutschland, China, Warschau, wo auch immer sind?
Da bin ich ja nun meistens irgendwo unterwegs mit Leuten da. Nö, da wird ja, ach, Sie meinen, wenn ich weg bin,
aus meinem Boot,
okay, jetzt habe ich verstanden. Nee, weil das ist ja ein kleines Dorf und wir liegen ganz eng nebeneinander. Neben mir liegt ein anderes Boot, und das sind ganz viele liebe Nachbarn, die ich seit vielen Jahren kenne, und die passen auf mein Boot auf, wenn ich nicht da bin.
Was sind das für Leute, die Sie da als
das
Nachbarn
ist eine,
haben?
Das ist eine ganz bunte Mischung. Da ist ein Richter, der ganz hochamtlich mit Perücke zum Gericht zieht. Da ist eine Juwelierin, da ist ein Cutter, der Fernsehfilme schneidet für die BBC. Das ist eine ganz wilde Mischung von Leuten. Eine pensionierte Filmprofessorin, eine junge Familie. Da sind eigentlich all die Leute, die dieses Rattenrennen in London nicht mehr mitmachen wollen, aus den unterschiedlichsten Gründen.
Aber nicht die sozial Benachteiligten.
Nö, also die Liegeplätze kosten ja auch Geld. Also ich wir sind ja nicht die Kanalbootbesitzer in diesem kleinen Dorf in Little Venice, die durch London fahren und alle zwei Wochen einen neuen Parkplatz suchen müssen. Das gibt's auch. Das sind die Leute, die wirklich überhaupt kein Geld haben, Studenten, und überhaupt sich's nicht leisten können, da zu leben. Wir haben feste Liegeplätze dort und die kosten auch Geld. Also bei mir sind so circa 400 Pfund im Monat. Dafür kriegt man noch nicht mal eine halbe Garage in London normalerweise. Okay. Und insofern ist das die etwas, sage ich mal, etabliertere Kanalbootszene. Aber schon Leute, die nicht mitmachen können oder wollen in diesem verrückten, teuren London.
Der Brexit kommt. Wenn er kommt, Frau Dittert, gehen Sie dann?
Das ist eine offene Frage, weil ich ja noch überhaupt nicht weiß, und da geht es mir wie allen Europäern in London, wie das für uns ausgehen wird, für uns Europäer, was unser Status sein wird und wie sich das anfühlen wird. Ich bin da so auf der Kippe, es würde mir wahnsinnig wehtun. Wo soll ich denn auch hin mit meinem kleinen Kanalboot? Das passt nicht auf die zugigen Kanäle. Das ist ein kleines englisches Narrowboat. Das würde da so wenig hinpassen wie ich mit ihm. Das wäre schon ein ganz schwieriger, trauriger Abschied. Ich hoffe, das heißt, dass der nicht nötig
Sie
wird.
Sie hoffen auf den weichen Brexit, der es Ihnen ermöglicht, in London zu bleiben.
Wie so viele Europäer.
Danke, dass Sie bei uns waren.
Danke.
Das war's in Leute heute Vormittag mit Annette Dittert.
Eins gehört.